Wir starten heute zusammen in eine Predigtserie, die den Titel hat, Wenn Geld sprechen könnte. Und diese Predigtserie spielt mit was, ein bisschen nämlich, dass wir oft im Schwäbischen auch sagen, über Geld spricht man nicht. So, Geld hat man, aber über Geld spricht man nicht. Und deshalb fand ich diesen Gedanken, und der kommt nicht von mir, sondern von Andy Stanley, einem Pastor aus Amerika, den ich sehr schätze, der sagt, was passiert denn, wenn Geld zu uns sprechen würde? Was würde Geld uns sagen? Und natürlich, ihr könnt euch vorstellen, wir ziehen uns jetzt hier nicht 3 Wochen lang was aus der Nase über, was Geld alles sagen könnte, sondern wir benutzen natürlich die Worte Jesu, was Jesus sagt über Geld. Wo spricht er drüber? Und das Spannende ist ja, gehört das in den Gottesdienst? Wenn wir die Bibel ernst nehmen und das, was Jesus sagt, wenn wir das ernst nehmen, dann müssen wir auch über Geld sprechen, weil Jesus erstaunlich oft über Geld spricht. Er spricht viel häufiger über Geld und über Besitz als zum Beispiel über Himmel und Hölle. Hättet ihr das gedacht? Geld scheint was zu sein, was uns Menschen richtig gefangen nehmen kann, was uns Menschen in Besitz nehmen kann, was unser Leben auch an ganz so vielen Stellen prägt. Lass uns mal zusammen überlegen, wo wir überall über Geld nachdenken. Im Beruf ist es, glaube ich, ganz deutlich. Wir denken darüber nach, verdiene ich genug? Lohnt sich das, was ich da mache, im Gegensatz zu dem, was ich nachher auf dem Konto habe? Reicht es mir, um mir Sinn zu geben? Kann ich mir es leisten, in meinem Job zu reduzieren, ist eine Frage, die ich öfters hier auch so in Gesprächen mit Leuten höre, die sagen, ja, also eigentlich hätte ich Lust, auf 80% zu gehen, um ein bisschen mehr Work-Life-Balance zu bekommen. Kann ich es mir leisten oder ist mein Lebensstandard so hoch, dass ich es mir nicht leisten kann? Ich höre von Leuten, die sagen, eigentlich hätte ich Lust, was ganz anderes zu machen. Eine gute Bekannte von mir, die arbeitet in einem Job, wo sie sagt, eigentlich fühle ich mich da seit 20 Jahren unwohl. Und eigentlich, wenn es nach mir geht, ich würde gern so ein kleines Bistro aufmachen und Kuchen backen. Aber ich brauche ja das Geld und deshalb mache ich den Job weiter, den ich mache. Lass uns mal ins Private übergehen. Ich kenne Leute, denen ihr Haupthobby ist es, zu gucken, in welchem Prospekt gibt's gerade welches Angebot, wo kann man nochmal 20 Cent sparen, wenn ich auf die Butter warte, die dann an der Woche da im Angebot ist und dann wird gleich gehortet. Ich kenne Leute, die sich ganz viel Gedanken machen über, welchen Urlaub kann ich mir leisten, welches Auto ist es, was kann ich mir demnächst noch als Luxusgüter haben, welches Hobby, welches Handy, wo war ich essen? Es gibt so viele Themen, wo Geld unser Leben dominiert und wo Geld einfach auch einen riesen Einfluss auf unser Leben hat. Wir können auf die negative Seite gucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dieser ganzen Inflation und der Teuerung, wie weit euch das Sorgen macht. Kann ich mir meine Heizungsabschläge noch leisten? Kann ich mir es leisten, meine Stromrechnung zu zahlen? Muss ich den Anbieter wechseln, um zu probieren, nochmal vielleicht ein bisschen runterzukommen? Reicht die Preisdeckelung in der Politik? Reicht der Doppelwumms, wie es unser Kanzler ausgedrückt hat? Wir reden viel in der Politik über Geld, über Finanzierung von Kinderarmut. Gibt's Möglichkeiten, großes Thema gerade, gibt's Möglichkeiten für eine Grundsicherung für Kinder? Was ist uns wie viel wert? Retten wir lieber Banken oder bekämpfen wir die Kinderarmut? So, also es gibt überall Themen, wo Geld ganz direkt unseren Alltag beeinflusst und wo es ganz direkt in unsere Lebensentscheidungen mit reinspielt. In der Kirche, wie viel Geld spende ich? Was möchte ich finanziell unterstützen? Was sind Projekte, die mir auf dem Herzen liegen? Welchen Missionar unterstütze ich mit welchen Finanzen? Welche Ausgaben fahre ich auch als erstes zurück? In dem Moment, wenn es unsicher wird in meinem Leben. Ich habe mir viele von diesen Fragen schon gestellt und ich bin mir relativ sicher, dass auch ihr euch diese Fragen immer wieder stellt. Und ich fand spannend, mir hat mal jemand eine Testfrage zum Thema Geld gestellt. Und zwar diese Testfrage war, wie würdest du leben, wenn Geld keinen Einfluss auf dein Leben hätte? Wenn Geld nicht der entscheidende Faktor wäre? Fangt euch das mal kurz an zu überlegen, wenn Geld überhaupt keine Rolle spielen würde, was würdet ihr dann machen? Und würde euer Leben deutlich anders aussehen? Wenn ihr das bejahen würdet, dann merkt ihr, was für einen Einfluss Geld auf eure Lebensentscheidungen hat. dann merkt ihr, an wie vielen Stellen wir überhaupt über Geld nachdenken müssen. Und ich glaube, dann ist es auch gut, sich drüber Gedanken zu machen, so wenn es diese vielen Einflüsse hat auf unsere Lebensentscheidungen, dann lass uns doch auch gucken, was sagt Jesus über Besitz und über Geld. Lass uns doch gucken, was sind seine Prinzipien, wenn es um Geld geht. Die meisten Entscheidungen, die wir treffen, sind und wie wir unser Leben gestalten, sind abhängig von Geld. Wahrscheinlich sind auch viele unserer Glücksgefühle abhängig von Geld. Man sagt ja immer, Geld macht nicht glücklich, aber Sorgen ums Geld machen halt auch nicht glücklich. Also auch da hat vieles von unserem Wohlfühlen, von dem, wie es uns geht, wie sicher wir uns fühlen, hängt auch brutal von Geld ab. Wenn wir Geld sprechen lassen, wenn wir gucken, was sagt denn Geld zu uns, dann ist ein Satz derjenige, der über dieser ganzen Predigtserie steht. Und den Satz, über den wünsche ich mir, dass wir uns die nächsten 3 Wochen Gedanken machen. Ich glaube, Geld würde zu dir sagen, wie du mit mir umgehst, zeigt, was dir wirklich wichtig ist. Es gibt größeren Philosophen, der mal gesagt hat, deine Prioritäten kann man 2 Sachen ablesen, an deinen Kontoauszügen und an deinem Kalender. Dafür, wo du Zeit und Geld investierst, das ist dir wichtig. Das ist das, was du in deinem Herzen trägst. Das ist das, wo du sagst, da will ich investieren. Und die Bibel sagt es ein bisschen anders. Jesus drückt es ein bisschen anders aus. Er sagt nämlich in der Bergpredigt Matthäus 6, 21, wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Da, wo ihr sagt, das ist mir wertvoll, da ist auch mein Herz dabei, da fließt mein Herzblut rein, da ist mein Lebenssinn. Und wenn wir uns angucken, was Jesus macht, Jesus, ich habe mal ein bisschen in die Statistiken der Neuen Testamente geguckt. Und wenn Jesus über Geld redet, dann sind es 15% seiner Worte, geht's über Geld und Besitz. Fast die Hälfte aller Gleichnisse geht's über Geld und Besitz. Jesus scheint da einen Wert drauf zu legen und ihm geht's nicht drum, dass wir jetzt alle brav noch mehr spenden oder sowas, wie manche schon im Hinterkopf haben. Ich habe spannende WhatsApps bekommen auf das Predigtthema. Mir haben Leute gesagt, wenn ihr über Geld predigt, komme ich nicht, ihr wollt eh bloß mein Geld. Ich sage, nee, es geht um unser Herz, es geht um unseren Schatz. Es geht darum, was ist mir wichtig? Was darf mein Leben bestimmen? Darf Jesus meine Lebensentscheidung bestimmen oder ist es die Geldnot? Und die zweite WhatsApp, die ich bekommen habe, war, ich habe kein Geld, also muss ich mich auch nicht um Geld kümmern. Das stimmt nicht. Meine Erfahrung ist, in den Phasen, wo unser Konto im Minus war und wo es uns finanziell nicht gut geht, hat es den meisten Raum in meinem Leben eingenommen. Da hat Geld am meisten Raum bekommen, durfte Sorgen in mir loslösen und kriegen wir das finanziert und müssen wir jetzt das machen oder hier streichen. Auch wenn du kein Geld hast, dein Leben dreht sich oft dann besonders viel auch um diese Sorge um Geld und um Besitz und was habe ich und was mache ich damit und was kann ich damit. Also es liegt auch nicht an der Höhe deines Kontoauszugs, wie weit du dich damit beschäftigst. Im Gegenteil, es liegt dran, wo hängt unser Herz da dran, wo sind unsere Entscheidungen da dran. Das Thema von heute heißt Sinn geben versus Sinn sein. Was darf Geld sein? Darf ich Geld benutzen, damit es anfängt, Sinn zu geben? Oder ist Geld mein Lebenssinn, um den sich alles dreht, wo ich meine Gesundheit dafür opfer, dass ich noch mehr Geld verdiene, wo ich meine ersten 2 Herzinfarkte dafür riskiere, damit ich ja noch eine Stufe weiter im Beruf komme? Was darf Geld sein? Und dieses Geheimnis, was Geld uns vielleicht heute in der Predigt sagen könnte, wäre, ich kann deinem Leben Sinn geben, aber ich bin nicht der Sinn des Lebens. Ich kann dir helfen, Sinn zu schaffen in deinem Leben durch Finanzen, durch Geld, das du investierst an klugen Stellen. Aber wenn ich anfange, das Geld zum Sinn meines Lebens wird, dann fängt es an, mich zu gefangen zu nehmen. Dann fängt es an, mein Meister zu werden. Die Bibel und Jesus nennt es den Mammon, einen Gott, der mich gefangen nimmt, der meine Seele haben will und der mich und mein Herz ja immer wieder in die Banden legt und sagt, jetzt musst du das und das tun. Und Wir müssen uns, glaube ich, wenn wir über Finanzen und über Sinn Gedanken machen, einfach ein paar Themen überlegen. Was ist denn sinnvolles Leben? Was macht was sinnvoll für uns? Wenn wir uns Geld anschauen, dann kann Geld ein Mittel zum Zweck sein. Aber es kann niemals der Sinn unseres Lebens sein. Und Geld kann ein gutes Werkzeug sein, aber kann niemals der Mittelpunkt sein, wo sich unser Leben drum dreht. Und ich möchte euch eine Geschichte von Jesus dazu erzählen, die mich selber wieder ganz neu überrascht hat. Lukas 16, ich lese euch vor, die Verse 1 bis 8 mal am Anfang. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter, den beschuldigte man, dass ihm das anvertraute Vermögen zu verschleudern. Deshalb rief der Mann den Verwalter zu sich und sagte zu ihm, was muss ich über dich hören? Leg deine Abrechnungen vor, du kannst nicht länger mein Verwalter sein. Da überlegte der Verwalter, was soll ich nur tun? Mein Herr entzieht mir die Verwaltung, für schwere Arbeiten bin ich doch gar nicht geeignet und ich schäme mich betteln zu gehen. Aber ich weiß, was ich tun muss, damit mich die Leute in ihren Häusern aufnehmen. Dann, wenn ich als Verwalter abgesetzt bin. Und er rief alle einzeln zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Er fragte den Ersten, wie viel schuldest du meinem Herrn? Der antwortete, 100 Fässer Olivenöl. Da sagte der Verwalter zu ihm, hier ist dein Schuldschein, setz dich hin und schreib schnell 50. Dann fragte er einen anderen, und du, wie viel bist du schuldig? Er antwortete, 100 Sack Weizen. Der Verwalter sagte, hier ist dein Schuldschein, schreibe 80. Was für eine Geschichte, oder? Hier passiert eindeutig Unrecht. Wir haben so viele Geschichten über den guten Verwalter. Jesus benutzt dieses Bild ganz oft in der Bibel im Kopf, dass wir denken, hey, was für eine Unrechtsgeschichte? Was passiert denn da gerade? Und mich überrascht total, wie diese Geschichte weitergeht. Ich lese euch vor die Verse 8 und 9. Der Herr lobte den betrügerischen Verwalter, weil er so schlau gehandelt hatte. Die Kinder dieser Welt sind schlauer im Umgang mit ihren Mitmenschen als die Kinder des Lichts. Ich sage euch, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Dann werdet ihr in den ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn diese Welt zu Ende geht. Was? Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich dachte, hä? Irgendwie, ich habe bestimmt schon einige Male die Bibelstelle gelesen, aber ich bin wirklich wieder hängen geblieben an der Stelle und dachte, echt jetzt? Anleitung zum betrügerischen Verwalter oder so? Gut, dass die Bibel das auch uns so sagt. Aber was ist der Inhalt dahinter? Was will Jesus den Menschen sagen mit dieser Geschichte? Ich glaube, der wichtige Satz ist in dem Thema, nutze das Geld. Nutze das Geld, dem so viel Unrecht anhaftet, und nutze es, um dir Freunde zu machen. Nutze es, um deine Finanzen zu einem anderen Zweck einzusetzen, als sie nur zu haben. Und er nutzt sogar nicht mal seine eigenen Finanzen, sondern die von seinem Besitzer. Ich sage euch, nutzt das Geld, an dem so viel Unrecht haftet, um euch Freunde zu machen. Dann werdet ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen, wenn diese Welt zu Ende geht. Mach das Geld zu deinem Werkzeug. Nutzt das Geld dazu. Und wenn es nur ein Mittel zum Zweck ist, zu was für einem Zweck können wir Geld nutzen? Und ich glaube, das ist was wir immer wieder neu erleben können. Du kannst Geld dazu nutzen und das Geld dazu einsetzen, um das sinnvolle, bedeutungsvolle Momente damit zu schaffen. Nutz dein Geld, um Geschichten daraus zu erleben. Geld, das du versuchst zu horten, wird dich irgendwann in Besitz nehmen. Aber Geld, das du einsetzt, damit du Erlebnisse hast, damit du Momente hast, wo du merkst, da bringt mich das weiter. Diese Geschichten, die sind's, die nachher hängen bleiben. Wir haben vor 2 Jahren über Glück geredet in den Predigten und wir haben festgestellt, glücklich ist nicht der, der sich am meisten Glück zusammenkauft, sondern glücklich ist der, der andere Menschen glücklich macht. Es ist für mich eine höhere Befriedigung, mein Umfeld glücklich zu sehen, als selber für mein Glück zu sorgen. Dann habe ich immer das Gefühl, ja, ich habe es mir verdient irgendwie. Aber das bringt mir nicht so ein hohes Glücksgefühl, als wenn ich zum Beispiel mein Geld nehme und jemand anders glücklich mache damit. Das sind diese sinnvollen Geschichten, wo ich überlegen kann, wie kann ich Geld einsetzen, wie kann ich Geld benutzen, um Erlebnisse zu schaffen, um Geschichten zu schaffen, um ja Momente zu schaffen, wo andere Menschen um mich herum profitieren von diesen Finanzen, die ich habe. Ich weiß nicht, ob ihr mal gelesen habt, wie teuer es ist, ein Kind zu erziehen. Die Zahlen gehen auseinander, aber irgendwas zwischen 130 und 250.000 sind, glaube ich, so die Zahlen, die du investieren kannst, wenn du ein Kind von 0 bis 18 großziehst und finanzierst. Je nachdem, was sie studieren, wie viel Auslandsaufenthalte, kann das auch deutlich teurer werden. Ein Freund von mir, dessen Tochter hat jetzt beschlossen, in München studieren zu wollen. Die haben ja allein für das WG-Zimmer zahlen, die glaube schon 1.500 Euro pro Monat. Also Kinder sind echt was, wo du richtig viel Geld reinstecken kannst. Und warum machen wir es trotzdem? Warum machen wir es gern als Eltern? Wir machen es gern, weil wir merken, da geht Sinn rein. Wir investieren in unsere Kinder, weil wir da einen Sinn dahinter sehen. Weil wir sehen, dass es einen höheren Zweck hat, wenn Geld in unsere Kinder fließt. Ich habe Ben vor kurzem erklärt, ich könnte Ferrari fahren, wenn ich keine 4 Kinder hätte. Er hat mich dann gefragt, warum mache ich es nicht? Und ich habe ihm gesagt, weil ich sie so arg lieb habe. Und ich glaube, da steckt schon ein bisschen was drin. So, es steckt was drin, dass wir mit unseren Finanzen, mit dem Geld, das wir haben, dass wir anfangen, Geschichten zu sammeln. Dass wir sammeln, wo können wir sinnvolle Momente spenden mit dem Geld, das wir haben. Wir investieren und wir spenden zum Beispiel für geflüchtete Menschen in der Ukraine letztes Jahr, weil wir einen Sinn dahinter sehen. Weil wir merken, dass es uns gut tut, wenn wir andere Menschen beschenken. Dass es uns Glücksmomente gibt, wenn wir unser Geld einsetzen, um andere Menschen ein Stückchen glücklicher zu machen. Wir spenden hier in die Gemeinde, um verschiedene Dienste zu schaffen, um Möglichkeiten zu haben, hier Evangelium zu erzählen, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen. Unser Geld investieren wir hier rein in dieses Reich Gottes Werk mit der Idee, dass da ein höherer Sinn dahinter rauskommt. Sonst würde kein Mensch hier was geben. Nur aus Tradition zu spenden, ich glaube, das macht keiner hier von uns. Und wenn wir über Geld nachdenken und über das, wo wir Geld reinstecken, ich glaube, eine gute Idee ist, immer wieder zu überlegen, wo stecken wir Geld in Sinngebendes, in Geschichten schaffendes, in Glücksmomente schaffendes und wo schaffen wir vor allem Momente, wo es nicht nur um uns geht, um unsere Bedürfnisse, sondern wo wir auch investieren können in Punkte, wo es anderen Menschen gut geht. Wo zum Beispiel Mission in Uganda stattfinden kann, weil wir Geld geben. Wo haben wir diese Geschichten, wo wir merken, da wird Geld ein Werkzeug und kann sinnstiftend eingesetzt werden. Wir haben manchmal so das Gefühl, dass wir Geld horten müssen, um einen Glückszustand selber für uns zu bekommen. Und das ist, glaube ich, eine der größten Lügen, die Geld uns erzählen kann. Nämlich, dass je mehr Geld wir haben, umso glücklicher werden wir. Das stimmt einfach so nicht. Und ich glaube, wir müssen uns immer wieder daran erinnern, im Schwäbischen sagt man, das letzte Hemd hat keine Taschen. Geld ist nichts, was in unserem Besitz übergeht, was uns gehört. Nee, Geld ist was uns über einen gewissen Zeitraum anvertraut ist. Und hey, wenn du stirbst, wird dein Geld noch da sein, aber du nimmer. Und ich glaube, wir müssen uns überlegen, wie nutzen wir dieses Geld als Werkzeug in dem Zwischenraum dazwischen? Was machen wir damit? Wo setzen wir es ein? Wo bringt es Momente hervor, die uns Sinn geben und die sinngebend für andere Menschen sind? Wir lesen mal weiter, was Jesus nachher nach diesem Gleichnis noch sagt. Jesus sagt zu den Jüngern, die um ihn rumstehen, wer in den kleinsten Dingen zuverlässig ist, der ist auch in den großen. Und wer in den kleinsten Dingen unzuverlässig ist, ist es auch in den großen. Wenn ihr mit dem Geld, an dem so viel Unrecht haftet, nicht zuverlässig umgeht, wer wird euch dann das wirklich Wertvolle anvertrauen? Und wenn ihr nicht mit dem zuverlässig umgeht, was euch gar nicht gehört, wer wird euch dann schenken, was eigentlich euer Eigentum ist? Kein Diener kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Jesus erzählt diese Geschichte mit einem Hintergrund. Und ich glaube, wenn Geld reden könnte, würde es uns sagen, ich bin ein Test. Ich bin ein Test für dein Herz, woran dein Herz hängt. Ich bin ein Test dafür, wo du wirklich Prioritäten setzt in deinem Leben. Hey, wenn wir versuchen, ja, mit Geld unzuverlässig zu sein, es zu investieren in Dinge, die uns nicht voranbringen, dann werden wir da drin getestet. Das testet unser Herz und wir gucken, hängt mein Herz an diesen Finanzen, hängt mein Herz an diesem Geld. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Gott fordert uns als Familie immer wieder heraus. Gott bringt uns immer wieder an Punkte, wo er uns immer wieder durch prophetisches Reden oder durch einen Eindruck sagt, hey, unterstützt die und die Person, gebt das und das Geld dahin. Und immer innerlich fängt mein innerer Motor an zu rechnen. So als Mathelehrer kann ich das noch so ein bisschen. Ich bin kein Finanzbuchhalter, aber Mathe hat funktioniert bisher. Und ich fange an zu rechnen und sage, hey, wir haben diesen Monat noch folgende Ausgaben als Familie. Wir müssen noch das, das und das machen. Hier wird das abgezogen vom Konto, das müssen wir uns noch. Und da kommt noch der Schullandheimaufenthalt und hier müssen wir das noch bezahlen. Eigentlich können wir es uns gerade nicht leisten. Und Gott sagt trotzdem, hey, gib deine Finanzen da und dahin. Und wir merken immer wieder, wie das ein Glaubensschritt für mich innerlich ist, zu sagen, Gott, wir glauben dran, du bist der Geber aller Gaben. Du bist der Versorger. Du bist derjenige, der unsere erste Priorität sein soll. Unsere Entscheidungen sollen nicht von unserem Kontostand abhängig sein, sondern unsere Entscheidungen sollen davon abhängig sein, was du sprichst und wo du redest. Ich möchte euch herausfordern, dass wenn ihr solche Sachen hört von Gott, wenn Gott euch herausfordert, euer Geld in sinnvolle Sachen einzusetzen, wo er gesprochen hat, dass ihr es macht und dass ihr erleben dürft, wie Gott euch versorgt. Wir haben nur eine begrenzte Zeit und eine begrenzte Menge an Geld. Und ich empfand es so als eine der Sachen, die wir über Corona ganz deutlich gespürt haben, wie uns wieder klar wurde, unsere Zeit ist begrenzt und unsere Finanzen sind auch nur begrenzt sinnvoll. Hey, über diese Corona-Lockdown-Zeit, da ist so eine Furcht über uns gekommen, oh, trifft der Virus mich, wie lange habe ich noch zu leben? Und gleichzeitig merken wir auch, unser Geld ist nur beschränkt einsetzbar. So, es ist egal, was du auf deinem Konto hattest, du musstest ab 20 Uhr zu Hause bleiben. Und das war nochmal so ein Ding, glaube ich, wo uns nochmal klar wurde, wie begrenzt unsere Sicherheit durch Finanzen einfach ist. Wie wenig Sicherheit uns das im Endeffekt geben kann in den großen Fragen. Ich merke immer wieder, dass wenn Menschen älter werden, dass sie großzügiger werden. Weil sie merken, hey, dieses Anhorten von Geld hat mir nichts gebracht. Diese Woche war ein Zeitungsartikel von einem Grunbacher in der Zeitung, in den Schondorf von Nachrichten, der 100 Jahre alt geworden ist. Weiß nicht, ob ihr den gelesen habt. Und die Reporterin hat ihn gefragt, was bereuen Sie in den letzten 100 Jahren? Und er sagt, was er bereut ist, dass er zu viel gearbeitet hat. So, er bereut, dass das Geld und das Verdienen zu viel seinen Lebensmittelpunkt eingenommen hat. Und er berichtet so ein bisschen, wie er von morgens bis abends seine Frau und seine zwei Kinder allein gelassen hat, weil er dachte, er muss sich um seine Arbeit kümmern und das hat den ersten Punkt. Ich glaube, dass Geld ein Test ist. Woran hängt unser Herz? Was gibt uns wirklich Sicherheit? Ist Jesus mein Fundament, auf dem ich stehe, oder ist mein Kontoauszug? Ist das, was mir Sicherheit geben darf und muss? Für was arbeite ich? Verdiene ich Geld? Gehört es mir? Eine Wahrheit, die Geld uns vielleicht sagt, ist, ich werde noch da sein, wenn du nicht mehr da bist. Und in dem Moment, wenn du denkst, dass du mich besitzt, besitze ich dich. Ich glaube, dass Geld was ist, was es anvertraut ist und was wir wieder weitergeben. Was in dem Kreislauf ist, was auf unserer Erde halt da ist. Die Bibel sagt, der haftet so viel Unrecht dran. Und ich glaube, das ist auch so. Aber der Punkt ist, ich glaube, wir dürfen es einsetzen, wir dürfen es sinnvoll einsetzen. Aber wir dürfen nicht an den Punkt kommen, dass Geld unser Herz besitzen darf. Dass Geld uns gefangen nehmen darf in unseren Entscheidungen. Diese Hauptaussage des Gleichnisses ist diese Hauptaussage des Verwaltens von Geld. Wir verwalten Geld. Geld ist uns anvertraut, es gehört einem höheren Besitzer. Es ist uns für kurze Zeit anvertraut. Wir können überlegen, zu was nutzen wir es? Nutzen wir es zu unserer Sicherheit? Nutzen wir es dazu, uns Freunde zu machen? Er kauft sich nachher eigentlich den Zugang zu den Häusern von den Schuldnern seines Besitzers. Das ist dieses Gleichnis von dem Verwalter. Geld ist uns zur Verwaltung anvertraut, aber es gehört uns nicht. Und es in dem Moment, wenn wir meinen, es gehört uns, gehören wir wahrscheinlich dem Geld. Für wen verwalte ich Geld? Und ich glaube, diese Frage, die ist für Leute, die in der Welt unterwegs sind, nicht so einfach zu beantworten. Aber für uns als Christen sollte diese Frage einfach beantwortbar sein. Wir glauben an den Schöpfer des Himmels und der Erde. Wir glauben, dass Gott derjenige ist, der über diese Erde herrscht, der sie geschaffen hat. Und wir kriegen von Gott dieses Geld anvertraut. Auch nochmal hier, Geld gehört uns nicht. Und wenn wir manchmal so das Gefühl haben, ach, wir sind ganz großzügig, weil wir Gott den 10. Teil zurückgeben. Ich glaube, dass da Gott manchmal drüber lächelt und sagt, nee, hey, auch Geld habe ich geschaffen. Das gehört alles schon längst mir. Ich bin derjenige, dem Geld gehört und nicht dir. Dir ist es nur anvertraut. Und diesen 10. zurückgeben ist nur eine Vertrauensübung, ist nur so ein Test, ob du es schaffst, auch einen Teil wieder mir zurückzugeben in dem Bewusstsein, ich brauche es und ich komme in eine Abhängigkeit von Gott, dass er mich beschenkt, dass er mich versorgt. Was machen wir mit dem Geld und was machen wir mit unserem Herz? Wenn du Jesus ganz nachfolgen willst und wenn du dein Leben, dein bisschen Leben, das wir hier auf der Erde haben, einsetzen willst für eine größere Sache, dann bedeutet das, dass wir ernsthaft uns darüber Gedanken machen müssen, was sagt Jesus uns über Geld? Wo redet er drüber? Über Besitz, über Reichtum und wie sollen wir damit umgehen? Und ich glaube, dass es Jesus überhaupt nicht um einen gewissen Prozentsatz geht. Jesus redet das ganze Neue Testament nicht über den 10., über die Erstlingsgabe, über das, was alles das Alte Testament predigt. Darüber predigt Jesus überhaupt nicht. Er sagt an keiner Stelle so, ja, also ihr müsst hier in dem Prozentsatz und der Prozentsatz und hier muss das dann passieren und an der Stelle sollte das. All diese Regeln, die das Alte Testament aufstellt, predigt Jesus nicht. Aber über was Jesus predigt ist, über diesen Sinn und diese Bedeutung deines Lebens und dass Geld dich gefangen nehmen kann oder das Geld was sein kann, was du investieren kannst, um Sinnvolles zu schaffen, um sinnvolle Möglichkeiten zu schaffen. Jesus ist da relativ großzügig und die Frage ist, dürfen wir diese Großzügigkeit von Jesus lernen? Was er predigt, ist eine Großzügigkeit im Geben, eine Großzügigkeit im Vertrauen auf Gott, eine Barmherzigkeit gegenüber Menschen, denen es schlechter geht als uns. Er redet ganz klar drüber über Leute, die ihr Geld horten. Dieses Gleichnis, dass ein Reicher schwieriger in den Himmel kommt als ein Kamel durch ein Nadelöhr. Er sagt da ganz klar drüber, hey, wenn ich anfange, Geld zu horten und Geld an mich zu binden, dann fängt es an, dein Herz zu besitzen. Aber es geht doch darum, hey, wo ist dein Herz? Das ist das, was Jesus predigt. Und für alle, die der Meinung sind, wir machen hier eine Predigtserie, damit wir bessere Finanzen in der Skala haben, auch mir geht es ehrlicherweise eher darum, wo hängt unser Herz? Wo ist unser Herz gebunden oder sind wir frei, Gott zu dienen mit dem, was wir haben, mit dem, was Gott uns auf unser Leben gelegt hat? Am Ende von dieser Predigt passiert was ganz Spannendes. Am Ende kommt nochmal raus, wie auch die Menschen damals mit dieser Predigt umgegangen sind, mit diesem Gleichnis umgegangen sind. Wir lesen zusammen den Vers 14. Das alles hörten die Pharisäer. Sie waren geldgierig und sie lachten Jesus aus. Das ist die Reaktion, die Jesus damals auf diese Predigt hatte, auf dieses Gleichnis. Und Das Spannende ist doch, wir hören diese Geschichte von Jesus heute noch. Sie ist 2000 Jahre Kirchengeschichte überliefert. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hätte doch einige Gründe gehabt, das aus der Bibel rauszustreichen, diese Geschichte. So, also die Ethik dahinter, eher mal schwierig, oder? Und trotzdem hören wir diese Geschichte noch, weil Jesus hier was zu sagen hat. Aber spannenderweise hören wir von diesen Pharisäern, die Jesus ausgelacht haben, relativ wenig 2000 Jahre später. Wir kennen weder ihren Namen, wir wissen weder, wo ihr Einfluss weiterhin ging. Und ich glaube, dass es für uns auch wichtig ist, zu uns entscheiden, auf welcher Seite sind wir. Gehören wir zu den Leuten, die sagen, ja, also Geld, das klammere ich aus meinem Christsein aus. Da habe ich meinen Finanzberater, der ist da klüger und up-to-date als die Bibel, die 2000 Jahre alt ist. Oder sagen wir, Geld ist was, was nicht in die Kirche gehört. Da rede ich mit anderen Leuten drüber, aber nicht mit meinem Pastor oder auch nicht hier in der Predigt. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, auf welcher Seite wir da stehen. Ob wir es zulassen, dass Gott auch über Geld zu uns reden darf und ob Jesus zu uns sprechen darf. Ob er uns daran erinnern darf, dass es andere Werte gibt in unserem Leben als geldgierig. Und ich möchte nicht zu den Leuten gehören, die Jesus auslachen, sondern ich möchte zu den Leuten hören, die ernsthaft drauf hören, wenn Jesus uns was sagt. Die ernsthaft ihr Leben da überprüfen. Ich würde mir wünschen, dass wir immer wieder neu unser Herz überprüfen in dieser Predigtserie. Hängt unser Herz an dem Geld? Und ich behaupte, bei uns allen ist es so. Denkt an diesen Test, wie würden wir leben, wenn Geld keinen Einfluss auf unser Leben hat. So, bei uns allen ist es so, dass Geld irgendwo an irgendwelchen Stellen einen Angriffspunkt an unser Herz findet, unsere Lebensentscheidungen beeinflussen darf. Wir hören relativ wenig Geschichten in unserer Gemeinde, wo Leute sagen, es ist mir völlig Schnuppe, was mit meinem Geld passiert. Ich mache jetzt das, was Gott spricht. Ich darf euch an die Entscheidung zum Beispiel vom Ralf letztes Jahr erinnern, der hier seine Firma, sein Haus verkauft hat und einfach mal nach Uganda fährt und dort Prothesen für geschädigte Kinder baut. Das sind so Geschichten, die mich wirklich berühren, wo ich denke, boah, der hat was verstanden von diesem Thema, wenn Gott spricht. Darf mich Geld und Besitz nicht der Punkt sein, wo nachher meine Entscheidungen dran feststehen. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass Gott mir Dinge aufs Herz gelegt hat, wo ich wusste, das fordert uns als Familie richtig finanziell heraus. Das ist nicht klug, aus finanzieller Verwaltersicht das so zu machen. Aber wo ich gespürt habe, da fordert mich jetzt Gott heraus, dass mein Herz an ihm hängt und nicht an meinem Geld, nicht an meinem Besitz. Wir haben 2 Jahre für ein Haus gesucht in Weinstadt, so 2008 bis 2010. Und in dem Moment, wo wir aufgegeben haben, wo wir das Gott hingelegt haben und gesagt haben, okay, es scheint so zu sein, dass es kein Haus gibt, das wir finanzieren können, das wir uns leisten können. In dem Moment, wo wir das Gott gesagt haben und gesagt haben, gut, dann ist es halt so, dann bleiben wir weiter in Miete. In dem Moment kam über eine Bekannte aus der Gemeinde plötzlich unser Haus ins Spiel, das, wo wir jetzt gekauft haben und wo wir drin wohnen. Und was für uns ein totales finanzielles Wunder ist, dass wir deutlich weniger für den Baukredit zahlen, als wir gerade Miete zahlen müssten in Weinstadt. Manchmal sind es solche Momente, wo Gott uns an diesen Punkt bringt, wo wir ihm vertrauen dürfen. Auf seine Versorgung, auf sein Handeln. Und wo er uns vielleicht manchmal auch testet und sagt, hey, wo steht dein Herz gerade? Bist du bereit, loszulassen? Bist du bereit, das hinzugeben, Dinge zu spenden, großzügig zu leben mit deinem Geld, um nochmal zu testen, wo hängt denn dein Geld? Wo hängt dein Herz an dem Geld? Und ich finde es total spannend, über das Thema nachzudenken und auch da Jesus gehorsam zu sein, wenn er darüber redet. Ich würde gerne noch am Ende mit uns beten und uns segnen, dass wir immer wieder ein ganz feines Gehör haben für das, was Gott zu uns spricht, wo er auch mit unseren Finanzen hin will, mit unserem Geld hin will. Und wenn ihr mögt, dann steht mit mir auf und ich möchte mit uns beten. Jesus, Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns immer wieder neu herausforderst. Dass du uns immer wieder neu herausforderst, dir zu vertrauen, unser Leben, unser Herz in deine Hand zu legen, unsere Finanzen auch in deine Hände zu legen. Und Herr, ich bete, dass wir immer wieder erleben, dass du der gute Versorger bist, dass du der gute Hirte bist, der uns zu frischen Wasserbächen führt, der uns auf saftige Wiesen führt, dass du derjenige bist, der unser bester Versorger ist. Herr, wir wünschen uns, dass unser Herz nicht dem Geld folgt und dass unser Leben nicht darauf ausgerichtet ist, möglichst viel zu besitzen, möglichst viel anzuhorten, sondern wir wünschen uns, oder ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass mein Leben Sinn macht, dass mein Leben sinngebend ist, dass mein Leben andere Menschen um mich herum glücklich macht. Herr, ich wünsche mir, dass da, wo Abhängigkeiten zum Geld da sind, dass du sie mir immer wieder zeigst und dass du mir immer wieder so Momente schenkst, ja, wo ich loslassen kann, wo ich Geld investieren kann, dahin, dass dein Reich gebaut wird, dass dein Evangelium verkündet wird, dass Menschen um mich herum glücklicher werden und es ihnen besser geht, weil ich meine Finanzen einsetze für ihr Wohl. Herr Jesus, ich bete, dass wir da, wo unser Herz vielleicht schon so Furchen hat, wo wir über Jahre lang Angst vor zu wenig Geld hatten, Herr, dass du es bist, der Angst und Sorge aus unserem Leben nehmen kann. Dass du derjenige bist, der dieses Thema, dass wir zu wenig haben oder dass wir Angst vor Armut haben, dass wir es immer wieder bei dir ablegen dürfen und wir lernen dürfen, bei dir einen gesunden Umgang mit Finanzen zu haben, Herr. Danke dir, Herr, dass du uns zu Verwaltern von Geld machst und dass du uns hilfst, dass wir immer wieder sehen, wir besitzen Geld nicht, sondern wir verwalten es nur für dich und wir geben es immer wieder dir zurück. Herr Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, dass unsere Herzen nicht abhängig vom Geld sind, sondern dass unsere Herzen immer mehr von dir abhängig sind, dass du das gute Fundament bist, auf dem wir unser Leben bauen können. So seid gesegnet mit einem ganz feinen Hören auf Gottes Stimme, dass der Heilige Geist euch immer wieder Situationen zeigen darf, wo ihr euer Geld einsetzen dürft für sein Reich, für sein Wohl, dass er euch immer wieder Möglichkeiten schenkt, dass ihr ja Geld auch gerne und mit, wie die Bibel sagt, mit einem dankbaren Herzen loslassen könnt und dass ihr als freudige Geber diejenigen seid, die ja die Gottes Reich damit bauen. Herr, wir beten, dass du es bist, der unsere Herzen darin leicht macht und der uns hilft, dass wir nicht dem Mammon hinterhergehen, sondern dass unser Herz Jesus gehört. So seid gesegnet im Namen Jesu. Amen.